Ich weiss nicht, ob ihr euch an den letzten Sonntag mögen erinnern, mir ist ein Satz in Erinnerung geblieben, und zwar der Eröffnungssatz, wo der Rolf Sen letztes Mal gesagt hat: Gemeinde ist Tatort. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, die Einleitung mit dem Tatort-Krimi. Und der Rolf hat dann gesagt: Gemeinde ist Tatort. Das ist der Ort, wo wir vom Lassen weitergehen ins Tun hinein. Oder die Bibel drückt es so aus, wo wir von den Hörern zu den Tätern werden. Der Gedanke hat mich beschäftigt die ganze Woche in dieser Vorbereitung der Predigt. Und ich habe gemerkt, ich möchte ihn eigentlich gerne noch weitermachen. Ich möchte den Satz, die Aussage noch einfach, ja, noch um eine Dimension weitermachen. Leben ist da dort. Unser Leben ist da dort. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich kann nur von mir reden. Ich merke einfach oft in meinem Leben drin, dass ich mir eigentlich wünsche, dass mein Glaube noch einen grösseren Unterschied macht. Dass mein Glaube sichtbar wird, erlebbarer, erfahrbarer. Der Wunsch, der prägt mich immer wieder und mit dem lebe ich eigentlich. Und wir kommen ja vom Leben von Jesus her. Das ist unser Thema, oder? Bewegt von Jesus. In unserem Leben bewegt sie von Jesus. Du kannst es gerade stehen lassen. Genau, das ist ein guter Moment. Das heisst also, wenn Leben Tatort ist, dann ist es doch eigentlich sein Leben, das wichtig ist für uns, das von Bedeutung ist, dass wir schauen, wie hat denn der Tatort im Leben von Jesus ausgesehen? Und ihr mögt euch vielleicht erinnern, wir haben auch in der letzten Sündung davon geredet, dass der Philippus, einer der Jüngeren, mal zu Jesus gekommen ist und ihn gebeten hat: Zeig uns den Vater. Und dann hat ihm Jesus gesagt: All das, was du in mir siehst, ist der Vater. All das, was du erlebt hast, all das, was du gesehen hast bis daher und noch wirst sehen, das ist der Vater. Da wird er sichtbar. Mein Leben, mein Reden, mein Handeln, das ist der Vater. Dort, wo Menschen Gott begegnen, heilig erleben, erfahren, dass Gott sie liebt, ihnen Würde gibt. All das sind die Momente, wo du den Vater siehst. Das ist das Leben von Jesus gewesen, sein Tatort. Sein Tatort hat stattgefunden in der Begegnung mit Jesus, mit Menschen. Damit will ich eigentlich am Rolf nicht widersprechen und nicht sagen, Gemeinde ist nicht der Tatort. Sondern ich will einfach unser Bild noch grösser machen. Gemeinde ist ein Teil von unserem Leben. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen und auch gerade seine Ausbildungszeit, wo er mit den Jüngern unterwegs war und sie ausgebildet hat, wo er angefangen hat, sein Leben zu multiplizieren, dann hat er sie mitgenommen in verschiedene Bereiche hinein. Einmal sind sie in der Synagoge gewesen, das war die Gemeinde, oder? Sind in der Gemeinde hinein gewesen und haben dort den Vater vorgestellt. Einmal sind sie zu jemandem heim, privat. Zum Petrus zum Beispiel. Dort ist seine Schwiegermutter geheilt worden. Dort hat es im familiären Umfeld stattgefunden. Ein anderes Mal sind sie den Skeptiker, den Pharisäer und Schriftgelehrten begegnet. Das ist der nächste Ort gewesen vom Leben. Und, so könnte man den Kreis ganz weit machen. Jesus ist bei den Menschen gewesen. Das ist sein Tatort gewesen. Wir kommen nachher dann gerade noch mal rasch drauf zurück. Und wenn wir von dem Tatortleben redet, von Jesus, dann müssen wir da ein bisschen drin hinschauen. Und das möchte ich gerne machen mit euch. Ich habe da mal so eine kurze Skizze gemacht. Ich tue es da gerade alles aufdrucken, dass wir das sehen, dass wir da nicht viel Zeit verlieren. Das ist das Leben von Jesus. Das ist die Zeit, wo er auf der Erde gelebt hat. Ein grosser Teil, die ersten 30 Jahre, die kennen wir nicht. Oder kennen wir nicht, dort wissen wir nicht viel. Wir wissen den Moment der Geburt, wir wissen, was mit dem 12-jährigen Jesus passiert ist. Aber viel kennen wir aus den ersten 30 Jahren nicht. Und hinten raus haben wir eine Phase von 3 bis 4 Jahren, wo man so ein bisschen in unterschiedliche Phasen einteilen kann. in einer Grundlagenphase, wo Jesus sich vor allem bekannt gemacht hat, wo Jesus viel umgezogen ist im Land und viel Menschen kennengelernt hat, als Rabbi unterwegs war. Dann ist die Zeit vom Training, von der Ausbreitung. Das war eine Phase von 6 bis 9 Monaten. Da hat er die Jünger enger zu sich hergenommen. Aber da hat er noch gar nicht den ganz engen Kreis von Jüngern. Und dann hat die Phase der Multiplikation angefangen. Und Multiplikation hat dann angefangen, wo er die 12 berufen hat und die in einen engen Kreis hineingeholt hat. Und eigentlich so der erste Moment von dieser Multiplikationsphase war Bergpredigt, wo er von der Grundlage geredet hat, was es in der Beziehung zu Gott eigentlich meint. Und wir sehen es hier in der Darstellung, das ist gegen hinten offen. Die Multiplikationsphase ist nicht abgeschlossen, die geht weiter, bis heute. Da gehören wir auch rein, in die Multiplikationsphase. Und wenn wir die Evangelien, die 4 Bücher anschauen, dann sind rund 80% der Evangelien berichtet aus dieser Phase. Von diesen circa 15 Monaten, diesen knappen 1,5 Jahren vom Leben von Jesus. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass etwas ganz zentral ist, dass sich das wie einen roten Faden durchzieht, und das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Schon wo Jesus empfangen worden ist, war es der Heilige Geist gewesen, der das geschenkt hat. Dann ist er erwählt worden durch den Heiligen Geist. Wir kennen die Situation am Jordan, wo er getauft worden ist und der Geist auf ihn gekommen ist. Dann lesen wir, er ist geleitet worden. Jesus ist geleitet worden vom Heiligen Geist in die Wüste. Habt ihr es gehört? Jesus ist geleitet worden in die Wüste vom Heiligen Geist. Wir müssen nicht in die Wüste geleitet werden vom Heiligen Geist. Da gehen wir selber her. In die Versuchung gehen wir selber. Jesus musste in die Versuchung hinein geleitet werden, in die Wüste. Und das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich das nochmal gelesen habe. Es sind nicht einfach die 3 grossen Versuchungen am Schluss, nach diesen 40 Tagen Fasten. Es heisst, Jesus ist vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden und der Teufel hat ihn versucht. 40 Tage lang, in diesen Attacken, in diesen Angriffen, und er hat widerstanden. Und am Schluss, nach diesen 3 grossen Versuchungen, die wir kennen, die wir auch gelesen haben schon oft, dort heisst es, und Satan ist von ihm gewichen. Erst nach diesen 40 Tagen. Das war eine intensive Zeit, wo Jesus durch den Heiligen Geist widerstehen konnte. Geleitet war er sein ganzes Leben hindurch. Er war erfüllt. Jesus selber liest die Schriftrolle von Jesaja 61, wo er davon redet, dass der Geist, oder wo der Prophet Jesaja davon redet, dass der Heilige Geist wird kommen, wird erfüllen, und er dann wird die Friedensbotschaft weitertragen, also Gefangene wird freisetzen, Blinde wird sehend machen. All das bezieht Jesus auf sich und sagt, der Heilige Geist ruht auf mir. Er hat Wunder tun durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und am Schluss, wir haben es so schön gesehen in diesem Video, er ist erweckt worden durch den Heiligen Geist. Das Leben von Jesus ist prägt von dem Geist, von dieser konstanten Gegenwart. Ist es im Alten Testament, unter dem Alten Bund, noch das Momentane gewesen, das Zeitweise, wo immer wieder auf Menschen gekommen ist, durch den Heiligen Geist, ist es bei Jesus die wirkliche Erfüllung, die Omnipräsenz, sage ich jetzt mal, vom Heiligen Geist gewesen. Das ist das Leben von Jesus. Das Leben von Jesus ist ein Vorbild. Wo sind wir in dem Innen? Das Leben von Jesus ist nicht vorstellbar, ohne den Heiligen Geist, die Einheit mit dem Vater durch den Geist. Ich möchte mit euch einen Abschnitt lesen aus Johannes 17. Ihr merkt, wir kommen immer wieder auf das Johannes 17 zurück, seit wir in dieser Serie sind. Es ist so ein zentrales Kapitel, auch die Kapitel vorher. Und da lesen wir, aus dem Gebet heraus, wo Jesus betet zum Vater: Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden, Also das meint auch uns, oder? Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Mir in ihm, der Vater in ihm, er in ihm. Mir kommt immer wieder das Spiel in Sinn mit diesen Becher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man einen Gegenstand unter einen Becher stellt. Und dann hat man drei Becher und dann fängt man da an mischen. Und am Schluss fragt man, wo ist jetzt der Würfel oder der Gegenstand drunter, oder? Und dann muss man raten. Du kannst auftun, welchen Becher du willst. Er ist immer da. Wir sind in der Einheit. Der Heilige Geist, Jesus, der Vater ist eine Einheit. Das ist, gehört zusammen. Und wir in ihnen, also wir sind unter jedem Becher oder jeder Becher sind wir drin, das Bild so von dieser Einheit. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, nochmal. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Die Einheit, das ist der Schlüssel, auch für uns. Und die Einheit hat in meinen Augen zwei Aspekte. Da redet der Text auch davon. Die Welt und mir. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Was macht denn der Heilige Geist oder wie wirkt er? Was macht der Heilige Geist? Er hat einen Auftrag an dieser Welt. Wir haben es jetzt gerade gelesen. Und Johannes 16, Kapitel vorher, führt das Jesus schon aus. Und wenn er gekommen ist, da redet Jesus über den Heiligen Geist, er stellt ihn seinen Jüngern vor, wird er die Welt überführen. Er hat also einen Auftrag, der Heilige Geist an der Welt, das ist auch in diesem Video so schön zum Ausdruck gekommen. Die Welt zu überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist muss am Mensch wirken, dass er das kann verstehen, dass er kann verstehen, warum ist Jesus auf die Erde gekommen, warum hat es das Opfer gebraucht, wie kann die Einheit zum Vater entstehen, wie kann die wachsen, dass all das von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit kann verstanden werden. Das ist der Heilige Geist. Natürlich, ein natürlicher Mensch kann das nicht erfassen. Natürlich gesehen können wir das nicht verstehen. Da braucht es den Heiligen Geist. Und dass das in der Welt passieren kann, muss der Heilige Geist an uns wirken. Das haben wir ja gelesen, da in dem Text vorher. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, dann wird die Welt glauben. Das geschieht durch uns in dieser Welt. Durch den Heiligen Geist, aber durch uns, er braucht uns dazu. Es passiert oft auch anders, gerade in der muslimischen Welt erleben wir das viel, dass sich der Heilige Geist direkt in Träumen und Visionen offenbart. Aber ganz oft passiert es durch unser Zeugnis, durch das, was wir erleben. Das ist der Auftrag, den der Heilige Geist in dieser Welt hat, das Leben zu schaffen, wie wir es in diesem Video gesehen haben. Der Heilige Geist hat aber auch einen anderen Auftrag und das ist der an uns. 1. Korinther 2, da redet, ab dem Vers 1 geht es um das Thema. Und ich will ab Vers 10 mit uns lesen. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Geist erforscht alles. Alles ist immer ein Signalwort in der Bibel. Alles meint alles. Auch die Tiefe von Gott. Der Paulus redet auch vom Geheimnis rund um Jesus, wo eben die Welt nicht verstehen kann, wo aber durch den Heiligen Geist, durch unsere geistliche Sicht kann verstanden werden. Gott ist nicht zu verstehen, wenn der Heilige Geist nicht in uns lebt. Aber dann ist er zu verstehen. Weil derjenige, der Gott kennt, den Vater kennt, in uns lebt. Wir reden oft davon, Gott ist so weit weg. Er dort, mir da. Nein, er in uns. Der Heilige Geist in uns, der uns die Tiefe von Gott will offenbaren. Vielleicht denken jetzt die einen, ja, es heisst aber in der Bibel, seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Seine Wege sind ganz anders als unsere Gedanken. Das ist alter Bund. Ich will Gott nicht klein machen mit dem, überhaupt nicht. Gott ist viel grösser, als wir ihn erfassen können. Aber Gott hat sich in seiner Art und Weise offenbart. Und der Heilige Geist, er selber lebt in uns und er kennt ihn. Und er offenbart uns die Tiefe. Und dann geht es da weiter im Vers 11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist? Das ist unser Grundproblem, oder? Dass man uns ja selber oft nicht versteht. Aber der Geist Gottes lebt in uns und will uns zeigen, wer wir sind, will uns auch das offenbaren. Und dann geht es weiter. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Der Paulus will, dass wir das verstehen. Der Geist Gottes kennt den Vater, kennt Jesus. Und er offenbart ihn. Dann geht es weiter. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Wir sind nicht mehr natürliche Menschen. Ihr mögt euch an die Zeichnung erinnern. Der Geist in uns hinein macht den Unterschied. Wir haben den geistlichen Blick bekommen. Sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Er wird uns also nicht nur den Vater vorstellen, Jesus vorstellen, uns selber vorstellen, sondern er wird uns dorthin führen, dass wir erkennen, was wir in ihm haben, was wir im Heiligen Geist haben. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit. Es ist menschlich, nicht zu verstehen, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches geistlich deuten. Das müssen wir verstehen. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Wir drüben uns im Kreis merken das. Aber es ist so wichtig und ich glaube, wir haben es oft nicht verstanden. Dass man das versteht. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt alles, zwar alles. Er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweisen könnte? Also wer kann verstehen? Wir haben den Sinn Christi. Denn wer den Sinn des Herrn erkannt, wir aber haben Christi Sinn. Wir aber haben Christi Sinn. Das ist der einzige Weg zu verstehen durch den Heiligen Geist. Das ist eine Entscheidung. Weil wir anfangen so zu denken wie Jesus. Den Sinn wollen zu haben in allem hinein. Und das ist ein erster konkreter Schritt, die Entscheidung zu fällen. Und dass man die Entscheidung können fällen können, ist es so wichtig, dass man wissen, wer ist der Heilige Geist. Und da kommen die Bilder ins Spiel, die wir da jetzt gerade gesehen haben, wo der Andi uns so schön vorgestellt hat. Haben wir den Eindruck, der Heilige Geist ist extern von uns, führt mich an einer Leine wie einen Hund. Und ich muss, ob ich will oder nicht, dorthin. Also unser Hund bockt manchmal ziemlich. Der kann mir sehr deutlich zu verstehen, ich gehe da durch. Und er ist aber an meiner Leine und ich sage, nein, wir gehen da durch. Und du kommst mit mir. Da kann er sich nicht durchsetzen. Ich sage ihm, wo es durchgeht, oder? Ist das unser Bild vom Heiligen Geist? Er, der mich an der Leine dorthin zieht, wo ich eigentlich gar nicht her will, extern von mir weg? Oder ist es das Bild von dem Tanz, von dieser Einheit, wo ganz nahe und starke Intimität stattfindet? Für mich ist so, die ältere Generation kennt das Bärli vielleicht noch besser, der Fred Astaire mit seiner Partnerin, der Ginger Rogers, das ist so das Tanzpaar über Jahre hinweg. Wenn die miteinander tanzen haben, dann hat man manchmal den Eindruck, die verschmelzen zu einer Einheit. Das sind zwei Körper, die zu einem werden. Ist das unsere Vorstellung? Der Heilige Geist, der zwar leitet, das kann nur einer leiten, aber der andere, der sich so leiten lässt, in dieser Hingabe, in diesem Vertrauen, er führt gut, er führt richtig. Auch im schon vorausgespüren, was jetzt kommt, auch wissen, die studieren ja die Tanzschritte miteinander ein, die kennen jeden Ablauf. Die Nähe und die Intimität mit dem Heiligen Geist, ist die da? Ist die möglich? Ist die vorstellbar? Und ich glaube, in dem Sinne ist ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wer ist der Heilige Geist? Und ich glaube, wir haben oft die Vorstellung davon, dass der Heilige Geist vor allem eine Kraft ist. Der Heilige Geist ist eine Person. Ein Teil der Dreieinigkeit, eine Person von diesen drei, die dort reingehört, eine Person, die fühlt, die denkt, die spürt, die auch verletzt werden kann, eine Person, wie wir sie uns vorstellen. Ja, die zwei Begriffe, Ruach im Hebräischen, wo uns der Heilige Geist im Alten Testament vorstellt, und Pneuma, Geist, Wind, Hauch im Neuen Testament, redet quasi von dieser Energie, und das ist Teil von seiner Persönlichkeit, von seinem Wirken. Aber ist auch vor allem ein Bild dafür, dass der Heilige Geist unsichtbar wirkt, nicht sichtbar wirkt, nicht fassbar ist. Und gleich ist er ein Mensch, oder ist er eine Person, nicht ein Mensch, sondern eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Und ich möchte euch kurz mit Ihnen in einen Abschnitt aus einem Buch, das ich gelesen habe, oder jetzt schon das zweite Mal am Lesen bin. Es ist das Leben von einem Fürbitter, von Rhys Howells. Der hat um 1879 ist er geboren worden und ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wenn man einen jungen Mann gesucht hat in dieser Kirchengemeinde, der wirklich gelebt hat, was das Leben von einem Christen ausmacht, dann war es er gewesen. Er ist christlich erzogen worden, jeden Sonntag in der Kirche gewesen, immer. Er hat gewusst, das ist die Wahrheit und das hat er wollen leben. Und dann sagt er in seinen 20er hinein, ich hatte zwei Begegnungen gehabt mit Gott. Die erste Begegnung, da war er 23, war die Begegnung mit Jesus. Er hat gesagt, ich habe mit 23 begriffen, dass Jesus mein Herr und Retter ist und dass ich Erlösung brauche. Wohlverstanden, immer in der Kirche gewesen, immer christlich gelebt. Und ist Jesus erst mit 23 begegnet. Und dann ist es nochmal 3 Jahre gegangen, da hat er eine zweite Begegnung gehabt. Da sagt er, dort bin ich dem Heiligen Geist begegnet. Und da möchte ich euch jetzt einen Abschnitt kurz vorlesen. Er ist nicht ganz kurz, aber es ist so treffend formuliert. Als ich diesen Abschnitt gelesen habe, ab dem Moment habe ich das Buch nicht mehr aus der Hand rausgegeben. Es hat mich so gepackt, hat mich so angesprochen. Er schrieb da, es ist tatsächlich so, dass die Kirche mehr über Jesus weiß, der nur 33 Jahre auf dieser Erde gelebt hat, mehr über Jesus weiß als über den Heiligen Geist, der nun schon fast 2000 Jahre hier ist. Ich hatte ihn mir immer nur als Einfluss, als eine Kraft vorgestellt, die bei den Gottesdiensten und Treffen der Christen zum Wirken kommt. Vielleicht ist das auch unsere Vorstellung, dass wir daher kommen und denken, der Heilige Geist erleben heute Morgen. Dass wir uns sehnen nach seinem Wirken, seinen Wirkungen, seinen Manifestationen. Ich habe mich ertappt gefühlt, als ich das gelesen habe. Ich hatte nicht verstanden, dass er in menschlichen Körpern leben muss, so wie Jesus einen menschlichen Körper hatte, als er auf der Erde war. Es geht um den Vers da. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Er nimmt jetzt gerade noch Bezug auf das. Jesus, der Heilige Geist ist eine Person. Und du bist seine sichtbare Gestalt auf dieser Erde. Jesus hat alles in einem verkörpert. Er war Mensch auf dieser Erde. Der Heilige Geist ist eine Person, die in dir lebt. Du bist seine Gestalt auf dieser Erde. Ich sah ihn als eine Person getrennt von Fleisch und Blut. Und er sagte zu mir, so wie der Erlöser einen Körper hatte, so wohne ich in den gereinigten Tempeln der Gläubigen. Ich bin eine Person. Ich bin Gott und ich bin gekommen, um dich zu bitten, mir deinen Körper zu geben, damit ich durch ihn wirken kann. Ich brauche einen Körper als meinen Tempel. 1. Korinther 6, 19. Aber er muss mir ohne Einschränkung ganz gehören. Denn zwei Personen mit unterschiedlichem Willen können nicht im selben Körper leben. Willst du mir deinen geben? Das ist Römer 12, 1. Aber wenn ich in deinen Körper komme, komme ich als Gott und du musst dann hinausgehen. Ich werde mich keinesfalls mit deinem Ich verbinden. Er machte mir ganz klar, dass er nie mein Leben mit mir teilen würde. Ich erkannte die Ehre, die er mir damit erwies, dass er in mir wohnen wollte. Aber es gab in meinem Leben so viele Dinge, die mir hoch und teuer waren. Und ich wusste, dass er mir nicht eines davon lassen würde. Er redet da nicht dafür, mir sind gerade alle meine Sünden in den Sinn gekommen. Und ich habe mir überlegt, wie unwürdig dass ich bin als Tempel. Weil das ist unser Denken oft. Und ja, unsere Schuld und unsere Sünde ist sicher Teil von dem, dass der Heilige Geist oft nicht Raum hat. Aber er redet da davon, dass das hindert, was wir lieben. Das, was uns so unendlich wichtig ist im Leben. Wo wir denken, das brauche ich, das steht mir zu, das gehört mir. Ich war mir vollkommen im Klaren darüber, was für eine Änderung er schaffen würde. Es bedeutete, dass jeder Teil meiner gefallenen Natur zum Kreuz gebracht, also in den Tod gegeben werden musste. Und dann würde er sein Leben und seine Natur in mich hineinlegen. Es war, als hätte ich ein Todesurteil erhalten. Wie ein Gefangener auf der Anklagebank. 26 Jahre hatte ich in meinem Körper gelebt. Konnte ich ihn nun so leichtfertig aufgeben? Wer könnte sein Leben innerhalb einer Stunde aufgeben und einer anderen Person schenken? Wenn es leicht wäre zu sterben, warum kämpft der Mensch dann um sein Leben, wenn er dem Tod ins Auge sieht? Ich gab meine Antwort nicht sofort. Und das wollte er auch gar nicht. Sterben. Ein Kampf. Ich spürte den Kampf beim Lesen da. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber mich hat der Text extrem herausgefordert. Es gibt keinen Kompromiss. Er oder ich. Es gibt nur er oder er und ich. Es gibt nur eins. Er oder ich. In dieser Absolutheit. Das ist der Anspruch, den Gott hat. Wenn wir von der Souveränität und Grösse von Gott reden, dann haben wir oft das Bild von Gott ist so souverän, dass er einfach über all dem steht, wo ich denken kann und wo ich bin. Ja, das ist ein Teil. Aber das andere, die Autorität und Souveränität, kommt genau da in dem zum Ausdruck, dass er sagt, du und ich, nein, ich, du mit mir. Tanz du mit mir, ich will bestimmen da. Lade dich mit ihnen in das. Aber es ist eine Entscheidung, die alles kostet. Eine Entscheidung, die alles kostet. Und eben genau das, was uns lieb ist. Dort sind wir am meisten herausgefordert. Und ich will hier einen Unterbruch machen in der Predigt. Einfach einen Moment von der Stille geben. und sagen, gebt dem mal Raum. Ich glaube, er sagt es richtig, es braucht keine schnelle Entscheidung und das ist auch gar nicht der Punkt. Sondern es geht darum, dass wir uns auseinandersetzen mit dieser Frage, wo bin ich an diesem Punkt? Lewis Howells hat nachher erlebt, wie ihn der Heilige Geist Punkt um Punkt in seinem Leben in den Bereich hineingeführt hat, wo er gesagt hat, gib den auch noch mir. Gib den auch noch mir. Auch da habe ich noch Ansprüche. Gib das auch noch mir. Und was aus dem Leben, was für Früchte aus dem Leben ausgegangen sind, ihr müsst das Buch lesen. Es ist wahnsinnig, wie ihn der Heilige Geist können brauchen, weil er parat war zu dieser radikalen Hingabe, zu dem Tod. Wir nehmen diesen Moment von der Stille. Wir werden nachher dann zwei Lieder singen, die das ein Stück auch aufnehmen. Ihr müsst selber für euch entscheiden, ist es eine Zeit, wo ich einfach in der Stille muss bleiben, im Gespräch mit dem Heiligen Geist, oder sind das Lieder, die genau das ausdrücken, was ich eigentlich auch gerne ausdrücken möchte, meine Sehnsucht, wo ich vielleicht noch nicht einfach jetzt gerade kein Ja sagen, ich bin bereit, so einen Entscheidung zu treffen, aber wo ihr könnt sagen, aber das ist mein Wunsch, ich stimme ganz bewusst mit ein, weil ich mir genau das wünsche. Ich lade Jonas und Marcella ein, uns durch die Zeit zu leiten. Wir möchten miteinander als Abschluss von dieser Zeit einen Text lesen, ein Bekenntnis oder ein Gebet. Ich lade euch bewusst nicht ein, dazu aufzustehen, aber vielleicht hat jemand das Bedürfnis und sagt, mal, ich möchte gerne dazu aufstehen. Vielleicht hat es aber auch Leute unter uns, die sagen, ich kann das so jetzt im Moment gar nicht mitbeten, dann ist das auch recht. Ihr dürft es laut machen, ihr dürft es leise machen, stehend oder sitzend. Ihr müsst selber spüren, was jetzt für euch dran ist. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. In der Unrast schenkst du Ruhe. Komm, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt. Komm, der jedes Herz erhält. Soll ich klicken? Höchster Tröster in der Zeit. Gast, der Herz und Sinn erfreut. Köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruhe, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Not. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund, ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, dürrem gieße Leben ein. Heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was kalt und hart. Löse, was in sich erstarrt. Lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen. und der Freuden Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ich will einfach den Sack noch zusammenbinden. Es geht um die Einheit, um den Tanz. Und ich glaube, es braucht, oder es gibt zwei Aspekte in dem inne. Das eine ist, wenn er so tickt wie ich, auch nur ein bisschen, dann geht es darum zu erkennen, Gott ist nicht dort und ich da. Wir sagen das ja sogar, manchmal sagen ja, meine Gebete bleiben an der Decke hängen. Wie wenn es dort Decke in den Himmel schauen müsste, zu Gott, der irgendwo weit weg ist. Es zeigt etwas von unserem Bild, das wir haben, oder? Aber er ist da. Er lebt in uns. Und um in die Intimität, um in das Gehen mit dem Heiligen Geist hineinzukommen, braucht es zwei Sachen. Das eine ist Zeit. Intimität wächst nur durch Zeit. Intimität in der Ehe. Wie wächst sie? Zeit miteinander verbringen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, wo man nicht drum herumkommen. Es braucht die Zeit mit dem Heiligen Geist. In der Beziehung zu der Dreieinigkeit ist es so, wenn ich den Vater besser kennenlerne, dann lerne ich auch Jesus und den Heiligen Geist besser kennen. Das passiert automatisch. Aber das andere gilt eben auch, wenn ich eine Person von der Dreieinigkeit nicht kenne, dann fehlt etwas von der Fülle. Ich kann nicht sagen, ich investiere in Jesus besser kennenlernen, den Vater besser kennenlernen, aber der Heilige Geist, das passiert automatisch. Nein, Zeit investieren mit dem Heiligen Geist. Zeit rausnehmen. In Frage, was willst du mir zeigen? Ich habe selber am Anfang vom Jahr ein intensives Erlebnis gemacht mit dem Jahreslos, wo ich mit Fragen zu Gott gekommen bin, gerade auch in Bezug auf den Glauben, was ist denn Glaube? Und ich einen Vers überkomme von Gott, wo er mir sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich habe das sofort mit dem neutestamentlichen Text verbunden, wo es heisst, der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten. Ich kann mir sagen, ja, Herr, bist du mein Lehrer, Heiliger Geist, bist du mein Lehrer. Aber für das braucht es Zeit. Ein Tanzpaar tanzt nicht einfach plötzlich so. Die investieren Stunden miteinander. Das ist der eine Aspekt, Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen. Und das andere ist, wir sind nicht gedacht, etwas ohne den Heiligen Geist zu tun. Wir sind nicht gedacht, irgendetwas ohne den Heiligen Geist zu tun. Das ist dort Leben, oder? Das ist die andere Seite. Alles ist gemeint mit dem Heiligen Geist. Weil dort, wo wir es ohne probieren, dort werden wir religiös und dort ist es ein Krampf. Aber der Heilige Geist wird uns führen in den Tanz inne mit ihm. In jedem Bereich. Ich habe ein Beispiel gehört in einer Predigt, die mich beeindruckt hat. Ein Vater hat gemerkt, dass sein Sohn mit der Mathe einfach nicht zu Gang kommt. Und er hat ihn ein bisschen ausgefragt und dann hat er zu ihm gesagt, komm, wir gehen zu deiner Lehrerin. Er ist in eine christliche Schule gegangen und er ist zu dieser Lehrerin her und hat er eine Situation geschildert und hat sie dann gefragt, haben Sie auch schon mal probiert, Mathe mit dem Heiligen Geist zu unterrichten? Die hat vermutlich genau nichts verstanden in dem Moment. Weil sie gedacht hat, was hat Mathe mit Heiligen Geist und so und überhaupt? Und sie hat auch dementsprechend gefragt. Der Vater hat ihr keine Antwort gegeben, sondern hat einfach gesagt, frage mal den Heiligen Geist. Und die Frau hat es ausprobiert und hat einen gewaltigen Unterschied erlebt. In dem inne, wie ihre Klasse reagiert hat. Sie hat plötzlich eine neue Dimension in ihrem Unterricht erlebt. Sie hat gemerkt, es geht darum, alles mit dem Heiligen Geist zu tun. Keine Trennung. nicht mein geistliches Sonntagsleben oder meine Stunde am Morgen oder meine zwei Stunden am Morgen, die so wichtig sind, die ein Schlüssel sind. Aber das ist nicht alles. Sondern wir sind nicht gedacht dazu, irgendetwas in unserem Leben zu tun, ohne den Heiligen Geist. Nicht in unserer Arbeit, nicht in unserer Ehe, nicht in unserer Familie, nicht in unserer Beziehung, in unseren Beziehungen, nicht in meiner Freizeit. Alles mit dem Heiligen Geist tun. Wir haben den Sinn von Jesus in uns hinein. Ich habe gesagt, da braucht es eine Entscheidung, zu sagen, ich will das. Ich will in dem Sinn denken. Der Heilige Geist ist der Lehrer, der uns das lehrt, der uns in die Intimität hineinführt, in die Einheit hinein. Und dann werden wir spüren, wie Ströme vom Wasser, vom Lebenswasser uns selber werden beleben. Und wie Ströme vom Wasser aus uns raus werden fliessen. Und das wird einen Unterschied machen in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, in unserem Reden, in unserem Handeln, in unserem Tun. In unserem Tun. So mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. In die Intimität investieren. Und nichts ohne ihn tun, durchs Leben tanzen mit dem Heiligen Geist. Ich darf nochmal ein Lied hören, wo das auch ein Stück aufnimmt. Und ich möchte beten jetzt zuerst an dieser Stelle auch noch. Und nach dieser Zeit werden wir noch einen kurzen Moment haben, wo wir einfach auch das Mikrofon wollen, auftun wollen. Die Musik wird noch weiterspielen. Wenn jemand von euch einen Eindruck hat, eine Ermutigung, die er gerne weitergeben will, ganz kurz nur, dann kommt doch führen, gebt das weiter, das Mikrofon wird offen sein, ihr müsst ans Mikrofon kommen, dass man es gut hört, aber das kann ein Satz sein. Ein Moment von der Ermutigung, etwas, was euch vielleicht aufgegangen ist, etwas, was ihr verstanden habt, etwas, was ihr mitnehmt, etwas, was ihr weitergeben wollt. Ihr dürft das Lied hören und nachher werden wir in die Zeit übergehen, wo wir dann abschliessen werden.